Folge 77 von Die rechte und die linke Hand des Podcasts. Vielen Dank fürs Einschalten. Mit mir verbunden ist heute der Oliver aus Salzburg. Hallo Oliver.
Hallo Christian, hallo liebe Leute, richtig, aus Salzburg dieses Mal und bin sehr, sehr gespannt auf diesen mörderisch guten Podcast. Und das wird auch der einzige Gag bleiben, den ich heute vorweg da mal machen werde.
Weil über Mörder darf man ja keine Gags machen.
Naja, das kann durchaus mal eine seriösere Ausgabe werden. Schadet ja auch nicht, oder?
Na, natürlich nicht.
Genau.
Wir haben uns heute nach langem Hin und Her dazu entschlossen, über Österreichs wohl berühmtesten Mörder oder Serienmörder oder vermeintlichen Serienmörder zu sprechen. Warum nur vermeintlicher Serienmörder? Dazu kommen wir dann am Ende. Es geht um Jack Unterweger heute. Wir waren uns da nicht ganz sicher, ob man das machen kann oder nicht, weil wir sind ja ursprünglich einmal vom Konzept davon ausgegangen, dass wir unsere Helden besprechen. Natürlich ist Jack Unterweger kein Held von uns, aber er ist trotzdem eine Person, die in unserer Jugend oder in Ollis Kindheit eigentlich noch in Österreich sehr viel in den Medien war, sehr populär war und dann auch mit seinem Prozess und mit dieser Mordserie eben für unglaublich viel Aufsehen gesorgt hat. Jack Unterweger ist so ziemlich jedem in Österreich ein Begriff und wir werden versuchen, heute mal da auf sein Leben einzugehen und vielleicht auf Gründe, warum es zu den Taten gekommen ist, ob er aus unserer Sicht der Mörder überhaupt ist oder nicht. Und was für einen Einfluss er dann auf Medienberichterstattung gehabt hat in Österreich, in der ganzen Welt. Und ja, was so von den Opfern noch, was wir da noch in Erfahrung bringen konnten. Darauf werden wir versuchen, in der nächsten Stunde einzugehen. Wir sind super vorbereitet. Und der Olli wird auch vielleicht jetzt nur ein paar einleitende Worte sagen, bevor ich dann einfach einmal loslege mit dem Leben von Johann Jack Unterweger. Olli, magst du nur einleitend etwas sagen?
Ja, da hast du eh schon was sehr Wichtiges gesagt. Erstens einmal finde ich es eine sehr gute Idee, da von diesem Konzept einmal wieder ein bisschen abzuweichen und einfach einmal Persönlichkeiten ab und zu einzustreuen, egal eben, was sie sich zu Schulden kommen haben lassen. Haben wir ja schon das eine oder andere Mal ja gemacht. Wir haben es damals die Drecksbeiteln der Woche genannt. Aber unser Konzept wird auf jeden Fall weiterhin ein bisschen erweitert werden, Stück für Stück. Das ist gut so und freue mich auf dieses sehr, sehr interessante Thema. Und du hast schon was gesagt, was schon mir auffallen ist bei der Vorbereitung. Ich war in dieser Zeit eigentlich noch ein wenig zu jung für Jack Unterweger und dessen das ganze Medienspektakel um ihn herum. Während du, der ja gute 3 Jahre älter ist als ich, das natürlich schon wesentlich mehr mitgekriegt hast. Dennoch weiß ich das noch von der damaligen Gegenwart, dass es ein Thema war, dass es ein großes Thema war und es hat mich sehr, sehr interessiert, jetzt in der Recherche dem Ganzen auch ein bisschen mehr auf die Spur zu gehen, auf die Spur zu kommen, na, auf die Schliche zu kommen. Ihr wisst, was ich meine. Legen
wir, wissen, was wir du meinst.
Los, lieber Christian.
Ja, wie ich vor ein paar Minuten schon gesagt habe, heißt Jack Unterweger mit richtigen Vornamen Johann und wurde am 16. August 1950 in der Steiermark, genau genommen in Judenburg, geboren. Er ist der uneheliche Sohn einer Kärntner Kellnerin, Theresia Unterweger, über die Jack Unterweger dann sagt, dass sie genauso wie seine Tante eine Prostituierte gewesen sei. Das sind seine Worte. Der Vater war ein amerikanischer Besatzungssoldat, den hat er allerdings nie kennengelernt und er hat sich ja nie zu seinem Sohn bekannt. Eigentlich kann man sagen, genauso wie seine Mutter, weil seine Mutter ist sehr rasch aus dem Leben vom Jack Unterweger verschwunden. Und Unterweger ist dann zu seinem Großvater in Kärnten gekommen, ist in sehr, sehr, sehr schlechten Verhältnissen aufgewachsen. Und der Großvater hat untertags schon viel getrunken, hat den jungen Jack dann auch oft geschlagen, wie Jack Unterweger beschreibt dann auch in seinem Buch Fegefeuer, dass das auch in dem Milieu aber ganz normal war. Er war da nicht der Einzige, der, wo die Leute, die Arbeitslosen, Erziehungsberechtigten am Tag gesoffen haben und die Kinder geschlagen worden sind, sondern es war damals oder wahrscheinlich jetzt noch immer gang und gäbe und das war nicht irgendwie böse gemeint, sondern Teil des Milieus, so beschreibt es Jack Unterweger. Olli, bitte.
Ja, kann man sich natürlich sehr gut vorstellen, auch die Tatsache, dass wenn die Mutter schon Prostituierte war, dass die natürlich dann auch nicht aus einem besonders guten aus einer besonders guten Familiensituation entstammt. Also von daher ist es schon mal sehr interessant, was die ganze Psychologie hinter dieser Person betrifft.
Genau. Es war so, dass Jack Unterweger dann mit seinem Großvater oft auf Raubtouren gegangen ist, Nutztiere gestohlen hat, Überfälle begangen hat. Das heißt, der Opa hat ihn da eingeführt in die Kriminalität, klar mal. Dürfte ein sehr, sehr rauer Geselle gewesen sein, dieser Ferdinand Wieser. Er selbst, also Jack Unterweger, bezeichnet sich in seinem großen Erfolg Fegefeuer als Opfer einer brutalen Kindheit und einem versoffenen, herumhurenden Großvater. Dadurch, dass die sehr beengte Wohnverhältnisse gehabt haben, war Jack Unterweger oft gezwungen, mit beengten Wohnverhältnissen, meine ich jetzt so Einzimmerwohnungen oder Küche-Zimmer, wo sie sich das Bett geteilt haben. Das heißt, da war Jack Unterweger oft beim Geschlechtsverkehr seines Großvaters dann dabei. Weil es nicht anders gegangen ist. Er beschreibt es so, dass das auch wieder nicht, man holt die Kinder in diesem Milieu, also ich habe mir jetzt gerade ein Interview mit ihm angehört, noch kurz vor der Aufnahme, und da beschreibt Jack Unterweger das so, dass man Kinder in diesem Milieu, er spricht da immer von einem Milieu, nicht heranholt, bewusst, dass sie zuschauen beim Sex, sondern dass die halt einfach da auch in dem Bett liegen und einfach dabei sein müssen. Es geht nicht anders. Natürlich könnte man sagen, okay, dann hat man halt keinen Sex, aber das kommt halt, oder angeblich kommt es dort, wo er aufgewachsen ist, nicht vor. Ist nicht vorkommen.
Ja, ein interessantes Thema, wo ich mir irgendwie auch die Gedanken dann daraus mache, das muss ja eigentlich jetzt Generationen, wenn man ein paar Generationen zurückdenkt, ja irgendwie auch nur öfters passiert sein, ja, weil auch wenn ich jetzt nicht aus diesem Milieu bin und habe trotzdem vielleicht nur eine Einzimmerwohnung und das darf mich eigentlich interessieren, über das habe ich mir eigentlich zuvor noch nicht wirklich Gedanken gemacht, ob das einfach nur jetzt in den letzten Generationen nicht irgendwie gang und gäbe war oder zumindest jedem Kind vielleicht passiert ist, dass es das eine oder andere Mal das irgendwie mitgekriegt hat. Falls versteht, was ich meine.
Das kann ich mir schon vorstellen, ja.
Ja, also
ist ein guter Gedanke,
oder? Nur mal das, so genau. Man muss ja jetzt nicht dem Gedanken dann noch irgendwie dahinter steigen und sonst das einfach mal da im Raum stehen lassen. Das passt schon.
Ja, genau. Und ja, wir sind jetzt auch nicht da, um da darüber zu urteilen. Wir zählen halt einfach nur ein paar Sachen auf, die wir in Erfahrung bringen konnten. 1966 wurde Jack Unterweger dann in St. Veit an der Glan wegen Diebstahls zu einer bedingten Haftstrafe von 3 Tagen verurteilt und für 1 Jahr das erste Mal in die Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige in Kaiser-Ebersdorf, Wien, eingewiesen. Jack Unterweger war immer in Heimen untergebracht. Ja, verschiedene Heime waren das. Ist er dann auch nicht mehr wirklich dann zu seinem Großvater zurückgekommen, weil er war dann eh schon 1966, war er dann schon 16. Das heißt, wenn er rausgekommen ist, 17. Das heißt, er war eh schon an der Grenze zum Erwachsenwerden. Er hat dann versucht, nach seiner Entlassung als Kellner zu arbeiten und hat aber in dieser Zeit auch schon weitere Diebstähle begangen, Einbrüche, Gewaltdelikte gegen Frauen und Zuhälterei angeblich. Dem ist er dann nachgegangen. Diese Gewaltdelikte meistens, also ja, das ist auch offenkundig, dass das Jack Unterweger jemand war, der eine sehr niedrige Toleranzschwelle gehabt hat. Das heißt, er hat sich sehr schwer getan mit Zurückweisungen, mit Niederlagen, was auch immer, ja, umzugehen. Mhm. Er meint da immer wieder jetzt in dem Interview, das ich da vor kurzem noch gehört habe, er hat schon oft quasi die Ablehnung gesucht, hat die Niederlage gesucht, hat sie fast erwartet oder herbeigesehnt und das beschreibt er nicht nur bei der Ablehnung von Frauen, weil da war es eigentlich gar nicht so, weil er ziemlich ein Frauentyp war, sondern überhaupt von der Gesellschaft und hat sie da lange Zeit als Opfer gesehen, dieser Gesellschaft, die Menschen aus seinem Milieu, jetzt sind wir wieder beim Wort Milieu, einfach keine Chance geben, ablehnen. Das heißt, irgendwelche Eltern, die nicht wollen, dass sie die Tochter mit ihm trifft oder dass er eine Lehrstelle nicht bekommt, weil er eben aus dieser Gegend kommt. Oder einmal beschreibt er einen Fall, wo er auf das Begräbnis eines Freundes gehen wollte und der Pfarrer ihm eine Watsche gegeben hat, weil er nicht wollte, dass der bei dem Begräbnis dabei ist, weil er eben aus so schlechten Verhältnissen kam. Oder halt schon auf der kriminellen Ebene war. Ja. Das heißt, er hat sehr oft, so beschreibt es er, so stellt er seine Kindheit dar, das muss man auch immer dazu sagen, Jack Unterweger war immer ein großer Selbstdarsteller, und hat sich, glaube ich, auch in dieser Rolle sehr, sehr wohl gefühlt. Und darum weiß ich nicht, wie genau oder wie autobiografisch das wirklich ist oder ob er sich da seine Rolle zurechtgesponnen hat. Da muss man immer ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Ist, glaube ich, nicht so einfach. Aber so redet halt Jack Unterweger während seiner ersten Haft in Stein über sich.
Ja, das ist sicher das Interessante an dieser komplexen Persönlichkeit, weil offenbar hat er die Intelligenz gehabt, das Ganze einfach auch zu hinterfragen und für sich auszunutzen. Also das ist ja etwas, was natürlich gerade Verbrecher dann besonders gefährlich macht, wenn sie einfach auch dann ihre eigene Situation vielleicht auch psychisch oder psychologisch nachvollziehen können und dann den Spieß umdrehen und sagen, und sie so dann natürlich in der Gesellschaft gut als Opfer darstellen können. Spannende Sache.
Ja, auf der einen Seite als Opfer und dann als jemand, der sich nicht mehr als Opfer sehen möchte und dadurch einen gewissen Kreislauf auch durchbricht. Bitte, das ist die 6. Empfehlung für alle, die sich da nur mehr dafür interessieren. Es gibt auf YouTube so ein zweiteiliges Jack-Unterweger-Interview aus Stein. 2x30 Minuten sind das und da hört man einmal, sonst sieht man immer nur so kurze Ausschnitte und man hört, wie eloquent der eigentlich war und wie er einen schon einlullen kann. Also man nimmt dem, also ich gestehe es nach all dem, was ich jetzt schon über ihn weiß, gesteht es jetzt dazu, ich nehme das dem ab und ich glaube, dass der das auch zu dem Zeitpunkt damals wirklich geglaubt hat. was er gesagt hat. Ja, es ist irgendwie sehr komisch. Also er wirkt nicht wie ein 10- oder 12-facher Mörder auf jemanden, eher wie ein sehr gefühlsbetonter Mann.
Aber ja, sehr guter Tipp, soll man mal reinhören. Check this out.
Ja, also wirklich, da hört man auch mal die Stimme länger dann. Genau. Aber gehen wir weiter im Text. Am 12. Dezember 1974 besucht Jack Unterweger eine Bekannte in Hessen. Und da begegnen beide einer Margarete Schäfer, die auf dem Weg von der Weihnachtsfeier nach Hause war, und begleiten sie.
Wer da beide, liebe Christian? Habe ich das jetzt nicht mitgekriegt, wer die zweite Person war? Oder,
Er besucht eine Freundin in Hessen. Ja? Dann begegnet sie einer Margarete Schäfer, die am Heimweg von einer Weihnachtsfeier ist, und begleiten sie nach Hause.
Okay,
da gehen meine Quellen jetzt allerdings auseinander. In einer Quelle kommt davor, dass die Margarete Schäfer Prostituierte gewesen ist. Ja? Weiß nicht, was da stimmt. Mhm. Sie fesseln dann, also der Unterweger gemeinsam mit seiner Freundin fesselt dann die Margarete Schäfer in ihrer Wohnung im Elternhaus, stehlen ihr Geld und flüchten mit ihr, mit der Gefesselten. Und außerhalb von Eversbach in einem Waldstück schlägt sie Jack Unterweger nach eigenen Angaben mehrfach mit einer Stahlrute auf den Kopf, und anschließend stranguliert er sie noch mit dem Draht ihres Büstenhalters. Täuscht ein Sexualdelikt vor. 1,5 Jahre später circa wird er im Landesgericht Salzburg deswegen zu lebenslanger Haft verurteilt. Das war dann am 1. Juni 1976. Und aufgrund seiner besonderen Gefährlichkeit wird er in die Justizanstalt Stein bei Krems gebracht. Bereits im April 1973 hat man Unterweger aber verdächtigt, in Salzburg die 23-jährige Maritza Horvath ermordet zu haben. Ja, das war bereits ein Jahr vorher. Aber diese Tat konnte ihm nicht nachgewiesen werden. Dann wurden die Ermittlungen eingestellt, nachdem er verurteilt worden ist wegen dem Mord an der Margarete Schäfer. Mhm. Dann ist da einmal Gras darüber gewachsen. Also da ist der Fall Maritza Horvath nie aufgeklärt worden. Das heißt, wenn man einmal davon ausgeht, und das wird ja im späteren Fall noch der Fall sein, man kann davon ausgehen, dass die Maritza Horvath ebenfalls schon, also war sein erstes Opfer.
Ja, davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Also das ist eben dann mehr oder weniger auch dann noch bewiesen worden, oder nicht?
Nein, eigentlich nicht. Es ist nur ein ähnlicher Mord. Also die Art und Weise, wie sie ermordet worden ist, würde dazu passen.
Mhm, so war das.
Und da er da eh schon einmal Verdächtiger war, kann man davon ausgehen, aber es ist ihm nicht bewiesen worden. Das heißt, die 11 Frauen, wegen denen er später angeklagt worden sind, da zählen die zwei nicht dazu.
Mhm. Ja. Naja, aber jetzt beginnt dann die Zeit, wo er dann schön langsam in die Medien gekommen ist, oder? Im Häfen dann.
Ja, er hat begonnen zu schreiben.
Also das, was du bis jetzt beschrieben hast, das ist sozusagen ja eigentlich ein normaler Kriminalfall. Hätte jeder x-beliebige sein können. Aber,
ja, genau.
Genau, aber jetzt beginnt sein Leben sozusagen in die Öffentlichkeit zu gehen.
Ja, schön langsam. Also er beginnt in der Haft dann zu schreiben, auch dann einen Fernkurs in gutem Schreiben. Er hat ja keinen Hauptschulabschluss gemacht, er macht in Stein seinen Hauptschulabschluss nach und schreibt sein Debüt Tobendes Ich. Wird schon gut aufgenommen, aber der autobiografische Roman Fegefeuer oder Die Reise ins Zuchthaus und dann auch weiter Kerker die erregen großes Aufsehen. Und er bekommt dann einen Literaturpreis sogar. Weiters, und das ist ja halt da ein bisschen verstörend, schreibt er für die ORF-Sendung Das Traummännlein kommt einige gute Nachtgeschichten für Kinder, die wir dann wahrscheinlich oder vielleicht als Kinder sogar gesehen haben, ja.
Da tut sich was bei dir, hä? Kaffeemaschine.
Das ist die Kaffeemaschine, die sich gerade ausschaltet.
Ja, super. Ja,
und ja, jetzt habe ich Handy extra abgedreht und trotzdem irgendwelche Geräusche im Hintergrund gibt es dann immer, gell?
Das gehört zu dir und das passt. Aber ich möchte jetzt gleich in dem Fall jetzt natürlich auch gleich deinen Kaffee sehr loben. Der schmeckt sehr gut, haben schon genießen können. Also das ist schon in Ordnung.
Danke, ich hoffe, dass du den bald wieder genießen wirst.
Sehr gerne.
Ja, also bald wurde er dann als Hefenliterat oder Hefenpoet bezeichnet außerhalb von Österreichs, die den typischen Ausdruck Hefen nicht kennen, war er dann der Knastpoet oder in den USA war er bekannt als Jack the Writer.
Wirklich, das habe ich nicht gewusst, das ist interessant, das ist fast lustig eigentlich.
Ja, ja voll. Mhm. Er hat eine Literaturzeitschrift herausgegeben von 1985 bis 1989, das hat geheißen Wortbrücke. Sind 12 Nummern erschienen und da haben viele prominente Beiträge verfasst, zum Beispiel auch die Elfriede Jelinek und Franz Kebelka, sagt mir jetzt weniger, oder Andrea Wolfmeier sagt mir jetzt auch nichts, aber Jelinek, definitiv die Literatur-Nobelpreisträgerin, die kennst du doch auch.
Selbstverständlich, und ihr Kaffeehaus in Wien kenne ich sehr gut.
Ja, die hat sie unter anderem auch dafür eingesetzt, dass Unterweger dann früh entlassen wird. Es hat eine Petition gegeben von Erich Fried, Günter Grass, Ernst Jandl, von der Jelinek, Günter Nenning. Die alle haben darum gebeten, sozusagen, dass Jack Unterweger früh entlassen wird. Weil er als Parade Beispiel für geglückte Resozialisierung gegolten hat. Und damit haben sie sich gern geschmückt. Und das war damals in Österreich sehr, sehr populär. Natürlich nach dem Prozess dann vom Unterweger war das dann wieder mal vom Tisch mit der Resozialisierung. Aber es hat diese kurze Phase von 2 Jahren oder sowas gegeben, wo das ein großes Thema war. Er ist wirklich nach 16 Jahren dann freigelassen worden, am 23. Mai 1990. Ohne weitere Auflagen ist er auf Bewährung freigekommen. Und dann hat für einen Unterweger ziemlicher Aufstieg begonnen. Er war erfolgreicher Autor, er war beliebt, er ist auf Partys eingeladen worden, er ist in der Seitenblicke-Gesellschaft, wie man das in Österreich sagt, herumgereicht worden. Er war der Liebling von allen und es haben sich viele Leute gern mit ihm geschmückt und es hat wirklich den Anschein gehabt, als ob das auch gut geht, ob er wirklich resozialisiert wäre.
Es ist ja wirklich ein total interessantes Phänomen, muss man wirklich sagen, weil diesen Mord, den kann man ja mir einfach nicht wegreden. Und trotzdem, natürlich, ja, Resozialisierung, vermeintlich, sagen wir jetzt natürlich, wir wissen ja, wie es weitergeht, gut und schön, aber das ist echt interessant, dass der dann so akzeptiert worden ist, ja fast schon gefeiert worden ist.
Ja, was heißt fast, ziemlich, wirklich sehr, gefeiert. Sehr gefeiert. Also war ganz ist. Bekannt mit seinem weißen Anzug, der Unschuld bedeutet, der weiße Autos, hat viele Autos gehabt, weiße Mercedes und so weiter, mit dem Kennzeichen Jack 1 zum Beispiel, ja. Und hat sehr auf Weiß, auf Unschuld, auf Wiedergeburt und sowas gepocht und das hat funktioniert. Ja, hast du das von dir, die Club 2, diese Aufnahme, wo er da sitzt im weißen Anzug, im Dreiteiler mit roter Nelke im Knopfloch oder roter Rose? Und Club 2, die Show sagt da schon noch was, oder?
Selbstverständlich, ja, habe ich das gesehen, Christian. Das war wirklich sinnbildlich. Was,
ja. Ja, also das Club 2, für die das nicht wissen, das war im ORF früher so eine Talkshow, kann man sagen, wo auf Ledersofas einige Intellektuelle gesessen sind, geraucht haben, getrunken haben und über irgendwelche Sachen diskutiert haben. Mhm. Und einmal eben war Jack Unterweger auch zu Gast. Und hat sich dort, er hat sich dort sehr, sehr gut verkauft und präsentiert. Und das hat nur wieder mehr zu seinem Image beigetragen.
Mhm. Es ist, ich habe auch einen interessanten Podcast, den du, glaube ich, auch gehört hast. Nein, du hast mir sogar geschickt, gehört, wo von der kleinen Zeitung ein Journalist und einer von der Kriminalpolizei eingeladen sind. Und der Journalist, der sagt halt auch, er hat sich das einfach nicht vorstellen können, wie es dann Kassen hat, ja, die Spuren führen wieder zu ihm, von den weiteren Morden dann. Und er hat das einfach auch wegblenden wollen. Er wollte es nicht wahrhaben, weil es alle so auf ihm gestanden sind, sage ich jetzt auf gut Deutsch formuliert. Das habe ich schon sehr interessant gefunden, dass der die Leute dermaßen um den Finger gewickelt hat. Das ist halt was, was ich persönlich jetzt natürlich überhaupt nicht erlebt habe in meiner Kindheit. Für das war ich viel zu klar und viel zu jung. Und viele von unseren Leuten, die es sich anhören, wahrscheinlich auch von den Händen. Aber das...
Ja, da kann ich nur einmal den Tipp geben. Also ich habe so auf YouTube nicht viel gefunden, wo man ihn sprechen hört. Eigentlich gar nichts, sondern nur Dokus. Aber diese zwei Interviews, du hörst ihn zumindest sprechen, ohne Bild dazu. Und ich glaube, da kriegt man schon einen Eindruck, warum er die Leute so um den Finger wickeln konnte. Also wenn dich das wirklich interessiert, hör dir das einmal an, geh vorurteilsfrei rein und bin gespannt, was du sagst dann dazu. Diese zwei Interviews aus Stein, meine.
Ja, glaubst du, dass der Hermes von Willkommen Österreich sich da was abgeschaut hat von dem? Jetzt einfach von der
Ja, den weißen Anzug auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Na gut.
Und sonst ist es für Serienkiller mittlerweile, glaube ich, sehr schwierig in Österreich aufgrund der DNA-Analysen und sowas. Ich glaube, die können nicht mehr so lange Unwesen treiben wie damals.
Okay.
So, kommen wir zur Mordserie und dann zur Anklage. 3 Monate, das kommt allerdings erst viel, viel später raus, 3 Monate nachdem der Jack Unterweg aus der Haft entlassen wurde, wird Blanka Bochkova in Prag tot aufgefunden, mit ihrem Büstenhalter erdrosselt. Jack Unterweger war zu der Zeit in Prag, aber das kommt alles erst viel, viel später raus, erst während der Prozess vorbereitet wird. Aber ich nehme es um, dass wir es chronologisch durchgehen können, jetzt einmal vorweg. Also bereits 3 Monate nach seiner Entlassung, der erste Mord. Jack Unterweg ist zu der Zeit dann viel in Österreich unterwegs bei Lesungen und liest das seinen Büchern vor. Und ja, wie wir schon gesagt haben, lässt sich halt auch sehr gern feiern. Einmal kommt er nach Lustenau. Das ist dann 6 Monate nach seiner Entlassung. Also das ist Ende 1990, kommt er nach Lustenau zu einer Lesung. Es waren allerdings nur 2 Karten verkauft von dieser Lesung und er hat sich erwartet, dass ganz, ganz viele Leute kommen oder 100 Leute oder sowas und ist dann dort wutentbrannt weggefahren. Wenig später ist Heidi Hammerer tot aufgefunden worden. Das war eine Vorarlberger oder Lustenauer Prostituierte, ebenfalls erdrosselt. Damals hat man aber natürlich noch nicht nach Jack Unterweger gesucht. Das ist alles dann erst später zusammengekommen. Dann waren 2 Morde in Graz, wo Jack Unterweger vor Ort war. Brunhilde Masser und Elfriede Schrempf. Kurz darauf sind innerhalb von 4 Wochen in Wien 4 Prostituierte verschwunden. Regina Brehm, Karin Erobglu, Sabine Moitzi und Silvia Zahler sind aber nur verschwunden, sind noch nicht gefunden worden. Als dann die ersten Leichen in Wienerwald gefunden wurden von der Karin Erobglu und Sabine Moitzi, ist man allerdings auch noch nicht von einem Serienkiller ausgegangen. Sie wurden auch mit der Unterwäsche erdrosselt. sondern es haben da die Behörden in Graz, in Vorarlberg und in Wien, die haben alle separat ihre Morde untersucht. Und ja, also das hat dann eine Zeit lang gedauert, bis sie die Wiener Polizei dann mit der Grazer Polizei einmal zusammengeschlossen haben und draufgekommen sind, ja, sie suchen anscheinend einen Serienkiller, der in Österreich unterwegs ist, was ja sehr untypisch ist. Normalerweise sind Serienkiller, und Österreich hat da nicht viel Erfahrung, aber sind Serienkiller eher an einen Ort gebunden. Die sind dann in einer Stadt aktiv, dass die über Bundeslandgrenzen oder sogar wie im Jack Unterweger auch über internationale Grenzen schreiten, ist sehr, 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 sehr ungewöhnlich. Ja, interessant war nur, dass im Fall von Regina Brehm, die eine der Prostituierten, die in Wien vermisst war, dann Anrufe bei ihrem Mann eingegangen sind in der Nacht, wo angeblich jemand dann gelacht hat und dem erzählt hat, dass er sie, wie er sie halt umgebracht hat und gewürgt hat und wo er sie abgelegt hat. Also da ist nicht weiter nachverfolgt worden, aber kann man vielleicht auch davon ausgehen, also entweder es war jemand, der sich da einen Scherz erlaubt hat mit dem Mann von der Regina Brehm, oder es war der Jack Unterweger, der einen Zettel gefunden hat in ihren Sachen, wo vielleicht die Telefonnummer drauf gestanden ist und der dann sehr noch einen Scherz mit dem oder sie nur mehr dran ergeilt hat vielleicht.
Sehr makaber, ja. Ganz kurz, da möchte ich nochmal einhaken oder ergänzen, weil du gesagt hast, diese Buchpräsentation, wo nur zwei Leute gekommen sind, das war ja eben auch genau, wie du am Anfang gesagt hast, dieses Nicht-Vertragen des Frustes. Und da ist auch in dem Podcast eben gesagt worden, dass er sich halt dann quasi wirklich enttäuscht aus dieser Situation raus, also von dieser Lesung. Und es war ja sehr, sehr kurz danach, wo man dann wo dieser Mord scheinbar dann passiert ist. Und
am selben Abend, ja.
Sie definitiv abreagiert, ja, sozusagen. Also,
ja, ey, das gibt es auch bei den anderen Morden dann auch so die Gründe, weil es war sein literarischer Stern war am Sinken. Die autobiografischen Sachen haben sich nur gut verkauft und alles, was danach gekommen ist, war dann nicht mehr so gut, beziehungsweise hat sich nicht mehr so gut verkauft. Ja, das ist natürlich das Autobiografische aus dem Kopf eines Killers, wie war das und so, das interessiert natürlich viele. Aber wenn es dann reingeht in die Fiktion und dann hat er halt später so versucht, nur Romane zu schreiben, ja, da war er nicht gut genug dafür. Oder das hat halt einfach das Publikum dann nicht mehr gewollt. Und das hat auch zu Frustrierungen dann natürlich bei ihm geführt. Und das wird wahrscheinlich dann auch zu diesen Morden dann geführt haben. Es ist dann auch die Silvia Zahler gefunden worden im Wienerwald und dann noch einige Zeit später die Regina Brehm. Also da, die waren alle tot und dann war klar, dass das ein Serienkiller ist und das ist dann auch durch die Medien gegangen.
Ja, das, es war.
Und dann hat sich das ein bisschen so zugespitzt auf den Jack Unterweger hin. Und eins nur kurz, alle darf ich eins nur sagen. Jack Unterweger hat ja als Schriftsteller, also auch als Journalist gearbeitet. Und das war ja das Perfide. Er hat sich ja dann auch Zugang zur Wiener Polizei verschafft. Und er hat mehrere Artikel geschrieben und hat Prostituierte in Wien interviewt zum Thema, zu diesen Morden und hat sie die befragt dazu, ob sie Angst haben, was sie tun, um sich zu schützen davor. Und eben auch hat den Leiter der Kripo, die dafür zuständig war in Wien, ebenfalls interviewt und hat ihn gefragt, ob es schon Hinweise gibt. War es ein Täter? Waren es mehrere Täter? Was glauben Sie? Das heißt, er hat da wirklich eigentlich wahrscheinlich sogar sehr, sehr viele Informationen nur bekommen, um es ihm sogar noch leichter zu machen, sie einfach in Sicherheit zu wiegen.
Ja, genau, das wollte ich eben auch so erwähnen. Das hat halt schon sehr viel von so einer Krimiserie, gell? Das wird halt sehr oft ja in ganz normalen, täglich ausgestrahlten TV-Krimis, da ist es ja sehr, sehr, sehr oft auch so, dass der Mörder einfach auch die Nähe zur Polizei sucht. In dem Fall auch die Nähe zur Presse, entweder um sich zusätzlich Informationen zu holen oder einfach auch um dieses klassische Muster von einem Mörder, der halt einfach auch damit spielt, mit der Gefahr und mit dem gefasst zu werden, dieses Katz-und-Maus-Spiel sozusagen. Und das dürfte er auch in sich gehabt haben, ganz stark, dieses Verlangen.
Wobei ich glaube sogar wirklich, dass er ganz viele, er war sehr narzisstisch unterwegs und ich glaube, er hat sich sehr intelligent selbst eingeschätzt, hat immer geglaubt, einfach schlauer zu sein. Und hat die Leute ausgehorcht. Und die haben nur an Resozialisierung geglaubt und haben dem die Infos gegeben. Ich war mit dem obersten Ermittler, der deine vermeintlichen Morde untersucht, ein Interview zu führen und aus dem was rauszuholen, das ist halt schon sehr, sehr hart, oder?
Ja, es ist unglaublich. Es ist wirklich.
Ich meine, dass dir das gelingt.
Glauben, ja. Aber letztendlich werden wir dann auch noch dazu kommen. Ist auch genau dasjenige gewesen, was ihm dann auch das Knack gebrochen hat. Ja? Oder wo sie halt dann dadurch die Falle haben stellen können. Seine Selbstverliebtheit und sein Drang, in der Öffentlichkeit zu stehen.
Ja. Ja, es dauert auf jeden Fall sehr, sehr lange, bis der Verdacht dann auf Unterweger fällt. Es ist nämlich der ein pensionierter Kripo-Beamter aus Salzburg, der August Scherer, erfährt durch die Zeitung von den verschiedenen Morden. Und das war damals, und daran kann ich mich schon noch erinnern, wir haben die Kronenzeitung abonniert gehabt. Und waren dann schon immer wieder die Fotos dieser Frauen, die entdeckt worden sind, drinnen, wenn wieder neue Leiche gefunden oder sowas. Und es war genau beschrieben, wie sie gefunden worden sind, dass sie erdrosselt wurden und wie und so weiter. Und das liest eben auch dieser August Scherer. Und der hat damals den Mord an der, ganz am Anfang, wenn du dich erinnerst, alle, Maritza Horvath, der ungeklärt geblieben ist, damals bearbeitet. Und für den war Unterweger damals schon ein Verdächtiger. Und der erinnert sich wieder dran an diesen Mord, an den ja nie mehr ermittelt worden ist, nachdem der Unterweger sowieso lebenslang wegen einem anderen Mord im Gefängnis war, erinnert sich daran und sagt es seinen alten Kollegen einfach wieder. Oder weist sie einmal da darauf hin, ja, schaut sich einmal den Unterweger wieder an. Das erinnert verdächtig daran. Und ja, das machen sie auch. Und beschatten den Unterweger immer öfters. Dann schon wirklich auch rund um die Uhr, und das ist dann auch so, dass der Unterweger dann die Stadt verlässt und nach L.E. fliegt. Wieder unter dem Vorwand, eine Geschichte zu schreiben für eine Zeitschrift, nimmt er Kontakt mit der Polizei in L.A. auf und fragt, ob er da mitfahren kann mit einer Streife, wer untersucht die, er möchte wissen, wie es da ausschaut mit Prostituierten, Gesetze im Vergleich zu anderen Staaten oder zu Europa. Und es gelingt ihm auch hier wieder, mitzufahren. Und so sterben dann drei weitere Prostituierte oder Sexworker in L.A., wo er sich nicht einmal die Mühe macht, die Leichen irgendwo zu verstecken oder so. Das ist Irene Rodriguez, Shannon Oxley und Cheryl Ann Long. Innerhalb von 15 Tagen ermordet er die drei Frauen. Also es ist eine sehr hohe Geschwindigkeit auch, oder? Weil oft hört man von Serienmördern, dass da Jahre dazwischen liegen. Also.
Ja, das ist richtig, ja. Auffällig.
Ja. Das dauert aber 8 Monate, bis das rauskommt, weil Unterweger flüchtet dann, also aus Wien, zuerst in die Schweiz zu seiner Freundin. Und dann von dort in die USA. Das nutzen die österreichischen Beamten, um seine Wohnung zu durchsuchen. Und da finden sie Belege dafür, dass er eben in L.A. war. Und dann haben die österreichischen Polizisten angerufen in L.A. und haben geschaut, ja, war von dem und dem Zeitpunkt bis dann, hat es irgendwelche Morde gegeben, die so und so ähnlich ausgeschaut haben. Und LAPD kommt eben dann mit diesen drei Morden. Und dann war es klar, okay, so viel Pech kann Anna nicht haben, dass die immer, ich meine, es gibt keine Beweise. Alles beruht auf Indizien. Aber wenn man alle Indizien zusammenzählt, wirkt es schon sehr verdächtig, weil so viel Pech kannst du nicht haben, dass du in Lustenau, Graz, Wien, Prag, L.A., dass du immer dann, wenn da wer so ermordet wird, gerade an dem Ort bist, ist eher unwahrscheinlich, oder?
Absolut.
Dass du so viel Pech hast.
Und er hat nur weiteres Pech gehabt, weil die DNA-Gutachten Einzug gefunden haben in gerichtliche Ermittlungen.
Genau. Ja, das ist eben beim Fall Blanka Boczkowa daneben ja, zum Verhängnis, muss man gar nicht sagen. Aber das ist dann eben passiert, weil da wurden auf dem Auto, mit dem er damals in Graz, in Prag war, das hat er zwar schon verkauft gehabt zum Ausschlachten, aber die Polizei konnte dann die Sitze, die in dem Auto waren, nur sicherstellen. Die waren, sind in einem Lager gestanden und sind nur unbenutzt gewesen seitdem. Und da wurden dann drei Haare entdeckt. Und mit diesen drei Haaren konnte man eben nachweisen, dass das die Haare der Blanka Boczkowa waren. Mhm. Und somit konnte er Unterweger mit dem Mord in Verbindung gebracht werden. Bei der Heidi Hammerer, dem Opfer aus Lustenau, sind auf der Kleidung so Fasern von Jack Unterwegers roten Schal gefunden worden. Was wiederum nicht bedeutet, dass er sie unbedingt getötet haben muss. Es ist wieder nur ein Indiz mehr. Sie hat sie zumindest zu Lebzeiten gesehen oder war ihr sehr nahe. Ja, Unterweger ist in Miami und nimmt zu dem Zeitpunkt ständig Kontakt auf mit dem ORF, ruft beim ORF an und sagt so, ja, ich weiß nicht.
Bestritten, ja.
Ja, hat es immer bestritten, hat aber auch nicht bekannt gegeben, wo er ist, aber gemeinsam mit dem FBI und einer internationalen Fahndung ist es dann relativ schnell gegangen und Unterweg ist dann festgenommen worden in Miami, als er bei einer Bank Geld abholen wollte, das er für Vorschuss für ein Interview mit dem Magazin Erfolg angeblich bekommen hätte sollen und dann haben sie ihn festgenommen. Dort hätte ihm allerdings die Todesstrafe gedroht. Ja. Sie haben aber keinen Fallzahn bekommen, weil es die Indizienlage zu dünn war. Und darum haben sie dann Jack Unterweger nach Österreich ausgeliefert. Haben ihn total unterstützt dabei. Also die österreichische Polizei bei der Aufklärung haben wir zum Beispiel so eine Knotenexpertin zur Verfügung gestellt, weil alle Frauen sind mit dem gleichen Knoten, Henkersknoten, ermordet worden. Da war eben dann eine Gutachterin vom FBI da, die das dann auch bestätigt hat. Ja, die DNA-Analyse und ja, was zum Gerichtsprozess, es war ein Geschworenenprozess.
Wie ist das abgelaufen?
Am 20.
Genau, also 94 war das dann.
Es war 94 und begonnen hat es am 20. April 94. Und es war ein großer Medienandrang. Es war der Jahrhundertprozess. Ist immer wieder gesagt worden, also weltweit ist berichtet worden.
Das wird ihm natürlich wieder taugt haben.
Ja, es wirkt zumindest so. Er ist sehr gut vorbereitet gekommen, im schicken Anzug, eloquent, intellektueller Lebemann. Ja, hat wahrscheinlich dieses Medienfeuerwerk genossen. Er hat auch gesagt bei seinem Plädoyer, Entschuldigung, meine Damen und Herren Geschworenen, wir sind jetzt für die nächsten 2 Monate zusammen und ich möchte kein steriler Schauspieler sein. Ich möchte es mit Ihnen so haben wie im Kaffeehaus. Falls Sie Fragen haben, stellen Sie sie bitte. Und ich werde Ihnen auf alles, wirklich alles Antwort geben. Sehen Sie, ich habe den großen Vorteil, dass ich nichts zu verbergen habe. Da ich nicht der Mörder bin, wenn Sie mich bei einer Lüge erwischen, dann verurteilen Sie mich. Mhm. Hat er Ihnen gesagt, ja.
Sehr selbstbewusst natürlich, ja, absolut.
Er hat es bis zuletzt bestritten. Und er hat auch gewusst, dass sie nur Indizien in der Hand haben, keine Beweise. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass er wirklich bis zum Schluss geglaubt hat, dass es sich ausgeht. Und wie viele Geschworene? Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, es war nicht einstimmig. Es haben zwei der Geschworenen haben ihn freigesprochen.
Ah, okay.
Sogar. Mhm. Und der Rest aber hat ihn für schuldig befunden. Mhm. Das wäre zum Beispiel, das ist speziell am österreichischen Gesetz, dass du nur eine Mehrheit brauchst, aber nicht einstimmig sein müsstest. Wenn das diese Verhandlung in Amerika gewesen wäre, zum Beispiel, wäre er freigegangen.
Mhm. Gell? Dafür, wenn es einstimmig gewesen wäre, wäre er zum Tode verurteilt worden.
Mhm.
In Hop Miami oder zumindest,
Drop, ja. Quasi. Ja, genau. Ja, und so ist er am 29. Juni 1994 ist er dann wegen neunfachen Mordes wieder zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Bei zwei Fällen hat man es ihm nicht nachweisen können. Da einer der Fälle war zum Beispiel die Frau, die, wo er dann angerufen hat bei ihrem Mann.
Ja.
Er hat zu seinen Verteidigern immer wieder gesagt, dass er nie mehr ins Gefängnis geht. Das heißt, der Selbstmord, der dann gekommen ist, war übrigens auch einer von einigen Selbstmordversuchen, die er schon in seinem Leben vorher gemacht hat. Diesmal ist nicht beim Versuch geblieben, sondern er hat sich dann einige Stunden nach dieser Urteilsverkündung in seiner Zelle erhängt mit der Schnur von seiner Jogginghose und einem Schnürsenkel. Auch interessant übrigens, dass ihm das nicht abgenommen wurde.
Das ist zu einfach,
ja. Aber ja, er hat sich erhängt. Und um das Ganze dann abzuschließen, der Knoten, mit dem er sich dann erhängt hat, war der gleiche wie bei den ganzen Morden auch. Mhm. Und es dürfte ein sehr spezieller Knoten gewesen sein und den nicht jeder kann. Und das war wieder mal ein Beweis dafür, dass es war.
Das stimmt. Ja, richtig. Selbst da hat er nochmal aufgezeigt, sozusagen medial.
Ja, genau.
Und nochmal ein Zeichen gesetzt. Aber weil du gesagt hast, interessant, dass es ihm nicht abgenommen haben, oder dieses Band von der Jogginghose. Glaubst du, dass das dann sozusagen fast schon ein Privileg war für ihn, dass sie es ihm nicht abgenommen haben? Oder glaubst du, dass das einfach damals noch nicht so, dass damals noch nicht so drauf geschaut haben? Dass das jedem anderen
auch angeblich nicht hätten?
Na eben schon. Angeblich war das schon so, dass du es einfach abnimmst. Mhm.
Vor allem, wenn du weißt, dass da jemand suizidgefährdet ist, wenn schon jemand mehrere Suizidversuche unternommen hat, wenn jemand wiederholt gesagt hat, er geht nicht mehr ins Gefängnis. Ja. Das heißt, da deutet ja vieles darauf hin, dass sich der dann umbringen wird.
Das heißt, da wollte ihm jemand fast schon das nur ermöglichen.
Ja, vielleicht, ja. Mhm. Aber das kann ich so jetzt auch nicht beantworten. Was vielleicht ein interessanter Punkt ist, wir haben vorher ja gesagt, Jack Unterweger war so ein Frauentyp. Das heißt, der hat immer sehr, sehr viele Zuschriften von Frauen ins Gefängnis bekommen. Hat er immer draußen viele Freundinnen gehabt. Ist ja in Miami dann mit seiner jungen, ich glaube 18-jährigen Freundin gefasst worden. Eine dieser Frauen, die ihm ins Gefängnis geschrieben hat, war eine Anwältin. Mhm. Ich glaube Astrid Wagner. Die hat da einige Bücher drüber geschrieben mit Ich liebte Jack und sowas und die hat zum Beispiel auch davon gesprochen, hey, Herr Unterweger, ich schreibe Ihnen den Brief, dass Sie wissen, dass Sie nicht schon vorverurteilt sind. Mhm. Und da ist jetzt schon etwas passiert und das könnte man vielleicht schon kurz ansprechen, ist die mediale Vorverurteilung, die definitiv stattgefunden hat. Ja, man kennt es jetzt da von Karl-Heinz Grasser zum Beispiel, oder?
Ja, natürlich.
Ist natürlich eine komplett andere Sache, aber kennt man es ja, diese mediale Vorverurteilung. Ist das etwas typisch Österreichisches? Ist das gut? Ist das etwas, was man nicht unterbinden kann? Und hebelt das nicht ein bisschen auch den Rechtsstaat aus?
Naja,
Weil.
die Macht der Presse ist halt einfach sehr groß und egal, ob es da jetzt um irgendwelche Verbrechen geht oder um sonstige Delikte oder einfach auch nur um Sportberichte, das ist halt einfach so. Also wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann bist du im Kreuzfeuer und da ist eigentlich letztendlich egal, um was es geht. Ja. Also natürlich prägen die Medien die Meinungen. Das ist jetzt nichts Neues. Und ich glaube, dass das nicht nur in Österreich so ist. Also es ist sogar sicher nicht nur in Österreich so. Ich meine, wenn man sich dann die ganze Yellow Press anschaut, in Großbritannien oder die ganzen Gala-Magazine in Deutschland, das ist natürlich alles. Ich meine, da liegt zufällig gerade eine Freizeitrevue, sehe ich gerade, neben meinem Laptop und die Schlagzeile ist Familientragödie. Also da speibe ich mir schon an.
Ja, eh. Nur, ja.
Wobei,
Kann man also nichts
ja.
dagegen machen, meinst du? Gegen sowas wie mediale Vorverurteilung kannst du nichts machen.
Ja, aber in dem Fall war es ja auch so, dass der Jack Unterweger, der hat sich das für sich verwenden können, auch zum Teil. Ja? Und hat die
Naja,
Medien ausgespielt.
vermeintlich.
Ja?
Na,
Phasenweise auch
vermeintlich,
gelungen.
vermeintlich. Ich möchte ihn ja da jetzt in keinster Weise in Schutz nehmen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass er der Killer war. Aber ich meine, hast du dann noch, jetzt rein philosophisch vielleicht, ja? Und wir sind ein Philosophie-Podcast alle
Richtig,
hauptsächlich.
richtig.
Wenn man so eine Gerichtsverhandlung hat und du hast ja sowas schon gehabt, da willst ja du möglichst dem Recht entsprechend behandelt werden oder gerecht behandelt werden. Und wenn jetzt so diese Vorverurteilung stattfindet, die schon eigentlich bevor Prozessbeginn ist schon klar, du bist schuldig. Ist dann nicht der ganze Prozess eine Farce? Oder müsste man dann nicht den Prozess vielleicht verschieben oder nicht so in der Öffentlichkeit austragen? Dass auch die Geschworenen, die sind genauso beeinflusst dann von diesen Medien. Also wenn ich jetzt der Geschworene bin und ich kriege die ganze Zeit über die Medien präsentiert, dass der und der schuldig ist, natürlich lasse ich mich davon auch beeinflussen, oder nicht? Auch wenn ich es nicht vorhabe. Aber ich will, nur mal, weil ich genau weiß, dass der Dave jetzt wieder glaubt, ich nehme Jack Unterweger in Schutz. Falls er so lange dran geblieben ist.
Ja, bestimmt.
Das mache ich nicht. Ich möchte es nur mal so in den Raum stellen zu einer kleinen Diskussion, dass wir nur auf eine Stunde kommen, weißt?
Okay. Also zum einen muss ich natürlich sofort das entkräften. Ich bin natürlich noch nie angeklagt worden. Das einzige Delikt, was ich manchmal begehe, ist mit dir einen Podcast zu machen und du dann solche Anschuldigungen vom Stapel lässt. Nein, aber selbst wenn es so gewesen wäre, wäre es natürlich nicht in medialer Öffentlichkeit, außer jetzt, passiert. Aber es ist so, dass, also das ist alles, du hast gesagt, wir sind ein Philosophie-Podcast, das stimmt schon, ein Westentaschen-Philosophie-Podcast da vielleicht ein bisschen. Und ist es nicht so, dass die Geschworenen ja dann zum Teil sogar abgeschirmt werden? Ich meine, das kenne ich jetzt nur aus Filmen wahrscheinlich,
Ah, na,
aber
da weißt du
ist das auch
besser
drüben oder
Bescheid.
was?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob. Glaubst du, dass die dann in dem Fall für 2 Monate abgeschottet waren, wie die Kardinäle, wenn sie den Papst wählen?
Ja, ich kenne schon, das habe ich schon mal. Aber ich weiß nicht, ob das nur aktuell ist. Aber vielleicht kannst du das der Dave ja irgendwie herausrecherchieren.
Das wäre
Also
super.
selber, er
Sehr
ist ja selber
Journalist, oder?
medial tätig, also in der Medienbranche.
Ja.
Also ist er eigentlich der perfekte Experte. Wäre vielleicht was für ein Experten-Talker.
Dass er mal vorbeikommt und uns noch was über geschworenen Gerichte
Ja,
erzählt.
Und überhaupt über mediale Vorverurteilung.
Okay.
Er ist also aber mehr oder weniger die personifizierte Vorverurteilung, weil er schreibt uns ja.
Die personifizierte Vorverurteilung.
Ja, weil er.
Das ist gut.
Er horcht sich 10 Minuten vom Podcast an und schreibt mir schon, oder schreibt uns in die Gruppen. Und
das stimmt.
Im Nachhinein merkt er dann, dass es eh von uns selbst innerhalb des Podcasts noch entkräftigt wird. Oder so.
Ja.
Und dann sagt er, ah ja, nein, jetzt habt ihr es eh noch richtig gestört.
Also ja, er ist ein bisschen so der Zeigefinger auch für uns, ne? Den wir jetzt immer mit uns tragen, dass wir aufpassen, was wir sagen, dass wir das sofort richtig stellen, dass das dann nicht gegen uns verwendet werden kann. Ne?
Ja, also da merkt man schon einfach auch,
ist eine gewisse Vorverurteilung von ihm.
Hetze,
ne?
Möchte ich fast sagen.
Die personifizierte Vorverurteilung. Gefällt mir gut.
Also, ja. Liebe Dave, große Liebe nach Linz. Wenn wir uns von jemandem vorverurteilen wollen lassen, dann von dir.
Ja, richtig. Mhm. Ganz, ganz genau.
Ja, lieber Christian.
Ja. Willst du was sagen zum Check vielleicht abschließend?
Check, ja. Das Einzige, was ich nur jetzt sagen wollte zum Check, ist, dass zum Jack Unterweger, dass der Suizid im Gefängnis eigentlich mir von der damaligen Zeit her, also von der damaligen Gegenwart her, das war 1994, da war ich 15 Jahre, noch nicht ganz, am 29. Juni, im September bin ich 15 geworden, das ist mir noch sehr, sehr gut auch in Erinnerung, dass in erster Linie wahrscheinlich meine Eltern oder gewisser Bekanntenkreis sie darüber unterhalten hat. Ah, schaut's her, der Jack Unterweger, jetzt hat er sie umgebracht im Gefängnis. Also das weiß ich nur sehr genau. Das ist wahrscheinlich auch das Präsenteste letztendlich, was ich an und dazu mal mitgekriegt habe. Aber nichtsdestotrotz sehr, sehr interessante Geschichte von dieser Persönlichkeit. Finde es schön, dass wir das mal ein bisschen besprochen haben. Kann man sich, glaube ich, auch viel mitnehmen für sein eigenes Leben jetzt irgendwie.
Okay, wenn du das so sagst. Was der Dave da wohl dazu sagen wird.
Ja, während es formuliert, habe ich mir schon gedacht, das ist vielleicht jetzt nicht so günstig formuliert gewesen. Aber ihr wisst, was ich meine. Also einfach.
Ehrlich gesagt nicht.
Naja, der Fall, ja, dieser Mensch, der aus diesem Milieu kommt und so hoch steigt und so tief fällt und nebenbei natürlich ein zweites Gesicht hat, das ist schon was, aus dem man lernen kann, finde ich. Einfach auch Dinge zu hinterfragen, Dinge genau zu betrachten, vielleicht einmal hinter die Fassade zu schauen, solche Dinge. Oder eben auch nicht weder den Medien nur allen Menschen blauäugig zu vertrauen. Solche Sachen. Ja. Aber trotzdem natürlich Dinge, Leute nicht vorzuverurteilen. Das sollte man auch nicht machen.
Ja, ich glaube überhaupt, dass man Medien, das habe ich letztens irgendwo mal gehört, gebe ich vielleicht das Abschlusssatz-Statement auch noch mit. Ja. Medien sind nicht dafür da, dich zu informieren, sondern dafür da, dass du draufklickst.
Ja, ganz genau.
Kann man auch mal drüber nachdenken.
Ja, draufklickt hast du sehr oft auf die Mute-Taste. Da danke ich dir dafür, dass du trotz deines Reizhustens heute so toll durchgehalten hast. Das war sehr, sehr gut recherchiert und warst sehr super vorbereitet. Habe ich sehr interessiert auch dir in erster Linie zugehört heute. Und
danke, Olli.
Als Belohnung möchte ich dir heute die Bananenrubrik überlassen.
Erlassen.
Erlassen.
Überlassen oder erlassen.
Erlassen eigentlich, ja. Erlassen. Richtig. Weil das wünscht er ja schon seit langem.
Ist das ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk, kann man schon sagen. Ja, okay. Gut, liebe Hände, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. In 2 Wochen sind wir wieder für euch da mit einem spannenden neuen Thema. Thank you.